Shalom und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute will ich gerne über ein sehr sensibles und wichtiges Thema sprechen. Ich habe bereits in einer der vergangenen Folgen irgendwann mal erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass in der Kirche viel zu wenig von Jesus gesprochen wird und viel zu sehr das Augenmerk mal irgendwo anders steht, wo es eigentlich nicht sein sollte. Und so ein sehr guter Bekannter hat mir letztes Jahr erzählt, dass er bei einem Kerygma-Camp mitgemacht hat. Also er möchte Priester werden, aber dieses Kerygma-Camp wurde von Freikirchlern aus Deutschland organisiert. Und ich bin sehr oft konfrontiert mit dem Wort Kerygma, mit diesem Begriff. Und deswegen, weil ich auch davon gesprochen habe, so dass die Verkündigung des Lebens Jesu so wichtig ist, dachte ich mir so, dass wir vielleicht so eine kleine Research-Runde machen können. Und wie die gute Gen Z-Frau, die ich bin, habe ich mal Wikipedia und ChatGPT gefragt. Und ich vermute, dass ChatGPT seine Quellen von Wikipedia hat. Aber naja, also Wikipedia sagt, dass Kerygma von dem altgriechischen Wort abstammt und es bedeutet Bekanntmachung oder Predigt. Es gibt auch ein Verb, also sozusagen, das steht nicht übersetzt, was es bedeutet, aber Bekanntmachen oder Predigen anscheinend. Und es steht für die christliche Predigt. Angelehnt ist der Begriff an den Ausdruck aus dem Neuen Testament. Dort tritt die Wortfamilie vor allem in den Paulusbriefen. Ich verweise dich hier an das Video über das Neue Testament. Und im Evangelium nach Markus. Beide Autoren verwenden dieses Wort in der Bedeutung von Verkündigung des Evangeliums. Das Kerygma, das für die ganze Welt bestimmt ist, besteht aus der Proklamation von Kreuz und Auferstehung Jesu. Das Kerygma auf eine Weitergabe von Glaubensformeln zu reduzieren, greift jedoch zu kurz. Das ist das aktuell ihre Adressaten treffende Wort, in dem sich Gottes rettende Gerechtigkeit Bahn bricht. Dieser personale Charakter des Kerygmas zeigt sich auch in der Variation Christus verkündigen statt der traditionellen Fassung das Evangelium verkündigen. Also wir haben ja mal darüber gesprochen. Evangelion im Griechischen bedeutet gute oder frohe Botschaft. Und ChatGPT sagt, das Kerygma ist ein griechisches Wort, das Predigt oder Verkündigung bedeutet und in der christlichen Theologie eine zentrale Bedeutung hat. Es bezieht sich auf die erste grundlegende Verkündigung der christlichen Botschaft, insbesondere der Verkündigung von Jesu Leben, Tod und Auferstehung, also der guten Nachricht. Im Neuen Testament wird das Kerygma oft als die wesentliche Botschaft des Evangeliums verstanden, die die Grundlage des christlichen Glaubens bildet. Es geht dabei darum, den Menschen die frohe Botschaft von der Erlösung durch Christus zu verkünden. Das Kerygma umfasst dabei insbesondere erstens die Verkündigung von Jesu Tod und Auferstehung als Grundlage für die Erlösung der Menschheit. Zweitens die Einladung zur Umkehr und zum Glauben, dazu das Heil in Christus zu erkennen und anzunehmen. Drittens, die Verheißung des Heiligen Geistes. Der Gläubige wird durch den Heiligen Geist gestärkt. Es ist also der erste Schritt in der christlichen Mission, der die Grundwahrheiten des Glaubens anspricht und die Menschen zu einer persönlichen Entscheidung für den Glauben einlädt. Also erstens, die Verkündigung von Jesu Tod und Auferstehung. Zweitens, die Einladung zur Umkehr und zum Glauben. Und drittens, die Verheißung des Heiligen Geistes. Ich würde sagen, Wikipedia und ChatGPT haben einen relativ guten Job gemacht, das grob zusammenzufassen, was das Kerygma ist. Also wir hören ja Verkündigung, Predigt und Bekanntmachung. Und ich glaube, das ist das, was wir aktuell in Deutschland brauchen. Weil wir haben ja auch, also ich würde jetzt das jetzt nicht zitieren, aber ich finde, dass ChatGPT das sehr gut zusammenfasst und ich das auch auf diese Art und Weise ungefähr gelernt habe. Also erstens die Verkündigung von Jesu Tod und Auferstehung. Das heißt, was ist die erlösende Botschaft des Christentums? Was macht das Christentum heutzutage noch relevant? Es ist die Nachricht, dass Jesus von Nazareth an das Kreuz gegangen ist, als Sohn Gottes und an diesem Kreuz die Sünde der Welt auf sich genommen hat, damit ich frei von meinen Sünden sein kann und ein Leben in Freiheit leben darf. Und das ist die Botschaft. so alle anderen Lehren, die sozusagen drumherum und irgendwie Theorien und weitere Erklärungen zum Christentum sind wichtig und sie gehören auch zum Leben eines jeden Christens. Aber das ist die Grundlage meines Glaubens. So meine Grundlage des Glaubens ist es nicht, dass irgendein Prediger mir Wort XYZ sagt, sondern die Grundlage meines Glaubens ist es, dass Jesus für jeden Einzelnen von uns gestorben ist. Dass er die Sünde aus dem Garten Eden, den Sündenfall des Menschen, niedergeschmettert hat und zerstört hat. Und dass Jesus sozusagen diesen Neuanfang mit uns machen kann. Und dieser Kanal heißt Sehnsucht nach Eden. So, ich ersehne mich nach diesem Zustand, wo Mensch und Gott Einheit waren. Ich ersehne alles in meinem Leben darauf, dass ich in dieser Einheit mit Gott leben kann. Und wir wissen, dass wir das auf dieser Seite des Reich Gottes nicht mehr erleben dürfen, dass wir hier auf Erden nicht diese vollständige Einheit mit Gott erleben werden, aber dass wir hier schon dieses Fundament aufbauen dürfen. Und dieses Bewusstsein, dass ich würdige Tochter oder Sohn Gottes bin, dass Gott diese Sünde sozusagen wettgemacht hat, ist das, was mir später die Grundlage gibt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus Kapitel 1, Vers 15. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. So, und nur diese Verkündigung, nur diese Botschaft, dieses Kerygma, dass Jesus für mich gestorben ist, was auch irgendwie, das ist so eine harte Message, die anzunehmen und sich dann so zu denken, so, Bro, eigentlich, so, als ob der für so viele Millionen Menschen sterben kann und so eine Relativierung dessen, was er getan hat, aber denkst, dass du dessen würdig bist? Denkst du, dass du dessen würdig bist, dass eine andere Person für dich in Tod geht? Und das Krasse ist ja, er ist nicht in Tod gegangen, er ist auferstanden. So, das ist erst die frohe Nachricht. Ohne der Auferstehung hat der Kreuzweg keinen Sinn. So, ohne der Auferstehung Jesu, ohne dem leeren Grab ist das alles andere nichts. Ohne dem leeren Grab wäre Jesus ein weiterer Wanderprediger gewesen. Ohne dem leeren Grab wäre die Verkündigung des Leben Jesu nach ein paar Generationen gestorben. Ohne dem leeren Grab wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Und ChatGPT sagt, ich finde das gerade irgendwie cringe, dass ich ChatGPT zitiere. Aber naja, die Einladung zur Umkehr und zum Glauben. Also am Anfang des Evangeliums von Markus steht diese Einladung, so kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dann beschäftigt sich das Evangelium, also Markus, Lukas, Johannes und Matthäus, die beschäftigen sich dann damit, so was ist denn die gute Nachricht? Was ist die frohe Botschaft? Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist das Leben Jesu, das, was Jesus in seinem Leben getan hat, und das, was er später seinen Jüngern oder Jüngerinnen aufgegeben hat, was sie ihm nachtun sollen. Und das ist insbesondere das, was dann in den Apostelgeschichten bezeugt wird. Also die Apostelgeschichte ist ja eine Fortführung. Die Apostelgeschichte ist eine Fortführung des Evangeliums. Es ist einfach diese Nachfolge des Evangeliums so. Wir wissen, was Jesus getan hat und wir wollen ihm ähnlich sein. Und dann dritter Punkt, die Verheißung des Heiligen Geistes. Der Korintherbrief spricht davon, dass ohne den Heiligen Geist kann niemand sagen, Jesus ist Herr. Wie krass ist das? So, wir merken gar nicht, dass der Heilige Geist hier in mir ist. Wir wissen gar nicht, dass er hier ist, aber mit jedem Atemzug, den ich nehme, so, ist der Heilige Geist in mir, so diese Atemzüge, wir nehmen sie als natürlich wahr, wir denken uns, dass wir es verdient haben, einfach nur, weil wir geboren wurden, aber so, das ist der Heilige Geist in uns. Das Alte Testament spricht schon von dem Geist Gottes, Ruach, was auch interessant ist, so, es hat eine weibliche also so weibliche grammatisches Geschlecht, das Wort Ruach im Hebräischen. Und dieser Geist ist schon von Anbeginn der Zeit mit dem Menschen dabei. So, das ist das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Ich glaube, das ist das, was eine gesunde Kirche braucht. Ich glaube, das ist das, was mich zu meiner Umkehr geführt hat. Also, ich habe gesehen, wie jemand mit Jesus lebt, wie jemand den Namen Jesu verkündet hat. Ich habe mich dafür entschieden, auch diesen Weg nachzufolgen, auch Jesus nachzufolgen, nicht einer anderen Person, irgendeinem Prediger, einem Priester, einem Pastor, einer richtig bekannten Person, sondern Jesus. Und dann entscheide ich mich bewusst dafür, durch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben auch diese Message weiterzugeben. Also das ist ja auch das, was Jüngerschaft ausmacht. Jüngerschaft ist es, dieses Geschenk der Vergebung der Sünden anzunehmen, da drin zu verweilen, sich für die Umkehr zu entscheiden. Umkehr im Sinne von, ich lasse mein altes Leben hinter mir und diese Freude der Auferstehung Jesu, die dann in mir leben darf. Viele Menschen sprechen von dieser Honeymoon-Phase, wenn man sich bekehrt. Und dann sich dafür zu entscheiden, wow, ich möchte aktiv daran teilnehmen. Ich möchte diesen Heiligen Geist in meinem Alltag erleben, seine Mitwirkungen in meinem Alltag sehen. Irgendwie, auch wenn es der Fakt ist, so du denkst, du schaffst, denn du verpasst gerade deinen Bus oder deinen Zug und dann kommst du da an und der Zug kommt in dem Moment angefahren. Manche Menschen sagen, es ist Zufall. Aber ich habe auch schon Menschen gehört, die gesagt haben, so dieser Zufall, genau das ist Gott. So diese Zufälle in deinem Leben, diese kleinen Momente, wo man sich denkt, so wow, zum Glück hat das geklappt. So das ist das Einwirken Gottes. Das Einwirken Gottes sind nicht immer große, riesige Events, super inszenierte Momente, sondern es ist so diese Kleinheit, die Sonne am Himmel, wenn ich aufwache, das leckere Essen, das mir jemand vor die Nase stellt. Das sind die Momente, wo ich Gott erfahren kann. Und manchmal wird mir das Kerygma auch verkündet, obwohl ich es gar nicht merke, indem jemand nett zu mir ist, indem jemand seine Nächstenliebe preisgibt. Und dem mir jemand den Frieden anbietet, obwohl ich der Person gerade etwas richtig, richtig übel nehme. Und dann merke ich irgendwann so, wow, die Person hat das aus der Gnade gemacht, aus der Gnade Jesu. Dadurch, dass Jesus die Person befreit hat von ihren Sünden, folgt diese Person Jesu nach und möchte Jesus dort gerecht werden. Also nicht gerecht werden, aber so, ich es einfach Jesus nachmachen. Und das ist so, also overwhelming für mich, dieses Gefühl, so dieses Kerygma verkündet zu bekommen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man es schon die Nase voll hat und schon so oft das Kerygma verkündet bekommen hat, dass es einem halbherzig einfach vorbeigeht und es geht hier rein und da wieder raus. Und dann ist die Frage so, wie die englischsprachigen Personen sagen, check yourself. Schau, was in deinem Herzen abgeht. Also ich bin katholisch und ich nehme gerne teil an den Sakramenten, also sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Realität. Und für mich ist immer die Beichte ein Moment, so wenn ich aus diesem Gespräch rausgehe und dann das Gefühl habe, wow, ich bin viel empfangsfähiger für die Gnade Gottes in meinem Leben. Ich kann meinem Nächsten viel liebevoller gegenübertreten. Und manchmal braucht es auch einfach, sich dasselbe einzugestehen. Also sozusagen so, wo habe ich mich durch den Teufel manipulieren lassen, die letzten Monate, Wochen, Jahre vielleicht, Tage, Stunden, Minuten, wo habe ich dem Teufel Manipulationsfläche gegeben? Ich bin über die letzten Monate ein bisschen C.S. Lewis-Fan geworden. Das ist so ein Autor, der im letzten Jahrhundert gelebt hat. Und in seinen Büchern spricht er viel von der Realität, also das ist auch unter anderem der Autor von Narnia, also die Chroniken von Narnia. Kennst du vielleicht, wurde auch verfilmt, ist relativ beliebt. Aber er hat auch viel geistliche Lektüre geschrieben. Und dort macht er so das ist keine Realitätsdarstellung, aber er stellt so verschiedene Parallelwelten vor, wie, keine Ahnung, so könnte die Hölle aussehen, so könnte der Himmel aussehen, so sieht die geistliche Realität aus. Ich weiß noch, als ich jünger war, gab es so eine Serie, ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Ich glaube, es war nicht Drake and Josh. Also Drake and Josh war so eine Serie, die früher auf Nickelodeon oder so lief, aber der Schauspieler von Drake and Josh war in so einer anderen Serie und dann gab es dann mal so ein schwarz-weißes Schulheft und dann gab es so Momente, wo dann diesem Typen so ein weißer Engel und so ein roter Teufel auf der Schulter saß. Sehr generische, populäre Darstellungen von der geistlichen Welt. Aber ich finde, es ist zumindest ein Ansatz. Und dann versucht der Engel sozusagen der Person einzureden, was das Gute ist und der Teufel sozusagen so etwas Böses, also Böses zu tun. Ich finde, so Pauschalisierungen sind immer schwierig, aber sozusagen einer anderen Person Leid anzutun oder sozusagen extra jemanden so ein Messerstich zu geben, also so nicht in physischer Weise, sondern so seelisch. Weil unsere Worte haben ja auch sehr viel Kraft oder unsere Taten. Und für mich ist dann sozusagen dieses Bewusstsein, so dieses Kerygma ist ganz aktuell und ich darf jeden Tag aufs Neue mich bekehren und an das Evangelium glauben. Jeden Tag aufs Neue kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jeden Tag aufs Neue kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt Martha, kehre um und glaube an das Evangelium. Und es gibt mir so eine riesige Zuversicht, weil ich dann sagen kann, so, auch wenn ich vielleicht einen Tag hatte, wo ich so diesem roten Männchen auf meiner Schulter mehr zugehört habe als zu diesem weißen, obwohl ich diesen Engel vielleicht eher als für den Heiligen Geist ersetzen würde, aber das sind ja nur so metaphorische Beispiele. Aber so diese geistliche Realität ist so wahr, so der Teufel und Gott sind, also so der Teufel kämpft ganze Zeit gegen Gott an und er versucht ganze Zeit, dich davon umzukehren. Also die Umkehr bedeutet auch, dass ich mich von einer Realität, von der Teufelsrealität zur Gottesrealität umwende und Sachen nicht nur auf das Irdische beschränke, sondern auch auf diese geistliche Realität hinaus. Und diese Kämpfe dieser geistlichen Realität waren immer stark. Aber ich glaube, noch nie war es vielleicht so leicht für den Teufel, uns einfach zu manipulieren, weil wir es gar nicht merken. Also wir denken uns dann, dass so mein egozentrischer Trip von Narzissmus mir dient, weil es geht ja um Self-Love und ich muss mich priorisieren und so weiter. Und das ist wichtig, dass wir uns selber irgendwie den Stellenwert geben und unsere Würde einsehen. Aber gleichzeitig so, was ist, wenn meine Priorisierung von mir selber allen anderen um mich herum Leid zubringt. Und dieses, also das Kerygma, es ist in allen diesen Momenten aktuell. Nicht nur dieses eine Mal am Anfang meiner Bekehrung, nicht nur das eine Mal, wenn ich zu Jesus Ja sage, nicht nur, wenn ich mich taufen lasse, wenn ich die Firmung empfange, wo ich Ja zum Heiligen Geist sage und bewusst im Christentum leben möchte, sondern jeden Tag aufs Neue, so wie die fünf Frauen, die bei dem Gleichnis von, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat, so die fünf Frauen, die beim Eingang zum Hochzeitsmahl warten und vorbereitet sind und ihr Öl dabei haben. Und dann die fünf Frauen, die einfach sozusagen die Realität auf sich zukommen lassen, sagen, YOLO, whatever, so es passt schon und dann kurz bevor der Bräutigam da ist, der Bräutigam, also in dem Sinne Jesus, der Messias, der Menschensohn, der Gesalbte, kurz bevor er kommt, dann wollen die auf einmal, nachdem sie so wahllos gelebt haben, sich gar keine Gedanken gemacht haben, welche Konsequenzen ihre Aktion haben, dann so kurz vorher merken, wow, wir hätten uns besser vorbereiten können. Und ich glaube, diese Vorbereitung ist einfach jeden Tag dieses Nachfüllpack des Evangeliums dabei zu haben. Kehr um und glaub an das Evangelium. Sich das Tag für Tag zu wiederholen. Mit dem Bewusstsein zu leben. Auch wenn ich gerade in dem schlimmsten Schlamassel meines Lebens bin, das Gefühl habe, dass ich alle um mich herum verletze und am meisten mich selber verletze. Dass genau dann Jesus Gnade für mich zur Verfügung steht. Sich genau dann diese Würde der Tochter oder des Sohnes Jesus zu fühlen. Und manche Menschen sagen, dass Christentum eine Manipulation von Gefühlen ist, aber im Endeffekt sind Gefühle ein sehr großer Teil der Realität des Christentums, dieser geistlichen Ebene der Welt. Und es geht nicht darum, dass wir ein Wohlfühl-Christentum leben, wo wir uns alle gegenseitig auf die Schulter drücken und sagen so, ja, so schlimm ist das nicht, so schlimm ist deine Sünde nicht, so schlimm ist das, was du machst, nicht. Sondern einfach in Wahrheit sich selber und seinem Gegenüber zu stehen und sagen zu können, hier habe ich eindeutig mich verleiten lassen, hier habe ich eindeutig irgendwie etwas verfolgt, was gar nicht wahrlich in mir lebt, was gar nicht wahrlich meine Entscheidung war. Und hier setze ich das Kommazeichen für den nächsten Moment, für den nächsten Schritt. Man könnte einen Punkt setzen, aber der Punkt würde es komplett abtrennen. Und das ist das, was durch den Tod und die Auferstehung Jesu passiert ist, dadurch, dass er meine Sünden auf seine Schultern genommen hat. Aber auch in die Vergangenheit blicken zu können und zu sehen können, welche Gnaden ich in meinem Leben erlebt habe, welche Momente Jesus mir verzeiht hat, welche Momente Jesus auf sich genommen hat, welche Lasten er mir entnommen hat. So, das ist das, was mir jeden Tag aufs Neue die Hoffnung gibt, dass es gibt noch so viel mehr, so eine viel größere und schönere Realität, die ich gar nicht im Blick habe. So, das Kerygma ist ganze Zeit, jeden Tag aufs Neue aktuell. Es ist nicht nur der eine Moment, wo ich sage so, wow, jetzt habe ich einen Höhenflug meiner Gefühle und meines Lebens mit Jesus, sondern genau dann, wo es mir am dreckigsten geht, wo ich das Gefühl habe, an jeder Ecke mich selber und andere und Gott enttäuscht zu haben, dass genau dann Jesus dasteht und mich aufnimmt und ich dadurch in dieses Mindset komme von den 5 klugen Frauen, die auf das Hochzeitsmahl gewartet haben. Also Hochzeitsmahl kann man auch sehen, vielleicht, keine Ahnung. Das Leben im Jenseits, das Leben in Einheit mit Gott nach dem Tod. Und vielleicht war diese Nachschub der Oliven, auch also des Olivenöls oder des Öls, des Lampenöls, vielleicht war es auch einfach das Bewusstsein, dass Jesus das alles schon getan hat, dass ich es mir nicht verdienen muss, dass ich einfach diese gute Nachricht annehmen muss, mich dann bewusst bei dieser guten Nachricht dafür entscheiden muss, so, ich kehre um und ich glaube an das Evangelium und dass ich dann in dieser Treue dem Heiligen Geist den Platz geben möchte, mein Leben zu leiten. Deswegen, Heiliger Geist, komm jetzt, erfüll unsere Herzen, lass uns dieses Kerygma, diese Verkündigung nicht nur für uns zu behalten, sondern lass uns das auch Personen zu verkünden, die es gerade in unserem Alltag brauchen. Aber vielleicht lass es auch einfach mich annehmen, mich wahrnehmen, mich das verstehen, irgendwie einen Blick dafür zu bekommen, was du so wahrlich getan hast. Komm, Heiliger Geist, und erfülle unsere Herzen. Amen. Gerne kannst du noch auf andere Art und Weise dein Research über das Kerygma machen. Also Wikipedia und ChatGPT sind jetzt nicht die verlässlichsten Quellen. Aber im Endeffekt, so, ich glaube, wenn du auch nur christlich sozialisiert aufgewachsen bist, weißt du, dass die wahre Message der christlichen Kirche, das ist, dass Jesus durch seinen Tod die Sünde auf sich genommen hat und durch die Auferstehung bewiesen hat, dass er der Sohn Gottes ist. See you another time.